Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich sitze mit der Mona Fetsch im Radiostudio SRF Zürich, aber natürlich nicht in einem Aufnahmestudio, sondern in einem kleinen Kämmerli, weil ich ja meine Gespräche da mit dem Handy aufnehme. Und das ist nicht das erste Gespräch mit der Mona, sondern das zweite, weil das erste Gespräch so komplett in die Hose gegangen ist, nicht wegen dem Gespräch. Das ist sensationell gewesen, weil wir haben praktisch alles gelöst, was auf der Welt zu lösen gibt in dem Gespräch. Aber mein blödes Handy, ein Mikrofon hat nicht funktioniert. So peinlich. Ich bin mit der berühmtesten Radiofrau von der Schweiz da am Reden und am Schluss muss ich sagen, es hat nicht aufgenommen. Mona, was war das für dich für ein Erlebnis gewesen?
Es war grossartig gewesen, vor allem, wie es dir passiert ist, Victor.
Ja.
Wie wenn es mir selber passiert, das ist ja wirklich, man hat ja so, als Radiomoderatorin gibt es die klassischen Albträume. Einer davon ist, dass man eine frühe Sendung hat und verpennt. Okay,
oh. Also da träumst du regelmäßig. Passiert?
Ja, das ist mir in der zweiten oder der dritten Morgensendung, die ich eh passiert. Und der andere Albtraum ist, dass man irgendwie, weißt, mit jemandem, wo man verehrt und alles und arbeitet und eine Chance hat, dass man ein Interview aufnimmt und am Schluss hat es nicht aufgenommen.
Das war bei mir bei dir. Jemand, wo ich verehre,
genau,
und arbeite.
Genau.
Hast du jetzt aus mir rauskützeln. Nein, aber ich habe mich echt immer gefreut, mit dir so ein Gespräch zu führen.
Das also, aber du hast es verarbeitet. Weißt, bist du in eine Selbsthilfegruppe gegangen nachher?
Also oder Selbsthilfe...
Hast du dich geißelt mit den 9 siebenschwänzigen Katzen?
So weit bin ich nicht gegangen. Es hätte auf mich genommen. Aber es hat dann einfach ein Techniker vom Radio 24 hat mir dann das gelöst und hat einfach gesagt, los, das Mikrofon ist kaputt gewesen, jetzt hast du ein neues.
Ja.
So ist das.
Also du hast echt Schuld im Mikrofon gegeben und
dann
ist für dich in Ordnung.
Ja, ich habe eigentlich nichts mehr müssen verarbeiten. Vielleicht bricht es während dem Gespräch noch aus mir raus, weißt? Und ich komme Heulkämpfe über und entweder vor Glück,
dass es aufnimmt. Ich bin ja so verkältet, ich habe ganz viele Nasentücher dabei.
Ich bin auch ein bisschen verkältet.
Gut.
Ja.
Hast du auch Nasentücher dabei?
Weniger, weil ich bin ja ein bisschen noch verkältet, da habe ich also noch ein bisschen weniger Nasentücher dabei. Aber wir haben ja beide so ein bisschen tiefe Stimme, gell? Bisschen,
ja, also wobei bei Männern, also weißt du, du solltest das eigentlich immer haben.
Ich weiß.
Du solltest
eigentlich
immer so eine Stimme haben. Bei Frauen fällt es eher ein bisschen auf.
Ja, kennst du den Song «I was born on a wandering star»?
Ich würde gerne mitsingen, aber
das kann ich nur, ich kann es nur dann singen, wenn ich so verkältet bin. Ja, und sonst wirkt es ein bisschen scheisse, eigentlich.
Oder sonst wirkt es einfach wie Comedy, oder?
Ja. Aber es ist ja mal gar nicht so gemeint. Weißt, auch als Komiker will man manchmal einfach erotisch überkommen, nicht einfach nur lustig. Oder?
Das ist das ein Problem? Also kannst du erotisch überkommen? Also,
das ist jetzt eine freche Frage.
Nein, das ist nicht eine freche Frage, sondern also, weißt, wenn dich jemand kennenlernt, kennt sie dich ja immer schon, aber immer als Comedian. Das heisst, sie muss sich zuerst quasi von dem Comedy-Victor entlieben und den erotischen entdecken. Hast du dann einen Trick?
Nein, aber du... Lies ist ja immer, wenn man Frauen fragt, was ist denn am wichtigsten bei den Männern? Also das Wort Humor kommt relativ schnell.
Gut, aber
das
eigentlich
sehr weit hoch oben.
Ja gut, aber das ist Humor. Ich meine,
was eigentlich meinen Sie? Sag mir, was eigentlich meinen
Geld. Sex.
Ja.
Dass sie irgendwie gut Kinder ziehen können. Was will man noch von einem Mann?
Ja, Kinder ziehen, das kann man von mir nicht so gut erwarten. Das ist immer ein bisschen an mir vorbeigegangen, das mit den Kindern ziehen.
Ja gut, das ist vielleicht nur, weil du so hohe Erwartungen hast an dich selber. Egal, also gut, auf jeden Fall, du kannst erotisch wirken und heute werden wir alle sehr von dem profitieren, weil du eine etwas tiefere Stimme hast.
Ja.
Gut.
Also ich werde abräumen. Mit dem Podcast jetzt werde ich abräumen.
Ja, vielleicht solltest du nur du reden. Weißt, ich stelle sowieso, wie du jetzt schon merkst, ich stelle viele aber Fragen. Ich werde ganz ungern gefragt.
Das kann man an dem Podcast Fragen stellen. Ich eben auch. Ich werde eben selber auch ein bisschen ungern gefragt. Darum stelle ich da auch Fragen. Du bist ja die Frau, die glaub, schon am meisten gefragt worden ist über morgen aufstehen.
Ja.
Mhm. Gell? Das ist glaub, schon alles gefragt worden.
Wahrscheinlich. Also, sie fragen mich jetzt noch, vermisse ich das und so und so. Und ich vermisse es überhaupt nicht, weil ich bin überhaupt kein Morgenmensch eigentlich. Weil das ist so eine Fehlannahme.
Du hast 17 Jahre lang so früh müssen aufstehen und du bist kein Morgenmensch.
Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Aber morgen um 2, das sagt sie schon, ich bin Nachtmensch. Das heisst, wenn du morgen um 2 aufstehst, fühlt sich das nicht wie morgen an. Also für mich.
Okay, clever.
Oder? Weil das ist wie Jetlag und es hat schon fast so etwas leicht Revoluzzer-mässiges. Weißt du, wenn du als Kind früher
hey,
noch...
Hey, wow, weißt du, morgen um 2, dann geht die Post
ab. Welt gehört mir. Ja. Nein, es ist niemand rum. am Morgen um 2 Uhr, ausser es ist irgendwie Freitag und du bist in Zürich unterwegs, aber sonst, es ist niemand rum und die Welt gehört dir und du bist zu einer Zeit unterwegs, wo anständige Menschen im Nest liegen. Aha. Und das ist so das Grundgefühl und das zum Beispiel, das habe ich grossartig gefunden.
Das ist eigentlich eine punkige Arbeitszeit im
Grunde genommen. Ja, also es ist Rock'n'Roll. Ja, das ist Rock'n'Roll. Ja. Und vor allem, du musst keinen Alkohol konsumieren, du musst keine Drogen nehmen, aber du siehst immer uhren abgekundet aus. Schon am Nachmittag um 2 siehst du aus, als hättest du wirklich ein ausschweifendes Leben.
Dabei ja, viele geben sich ja Mühe, zum abgekundet auszusehen, oder?
Eben, aber
du hast dann gar nicht müssen. Du hast einfach so ausgesehen.
Profitieren heute noch. Also jetzt auch, ich habe immer gedacht, weißt, wenn ich dann nicht mehr früh aufstehe, dann gehen die Augenringe weg. Nein, also das ist wie so.
Augenring, das einmal hat niemand gesehen außer dir selber.
Ja, genau. Einmal Augenring, immer Augenring, aber also ich träge es mit Stolz.
Ja, wann bist du eigentlich einmal ins Nest?
Am 7. oder sogar am 6. wenn ich können.
Das ist so wie die Altersgruppe, die ich jetzt langsam dazugehöre.
Ja,
oder? Die,
ja.
Dann, die haben dann schon den Dessert gehabt,
genau.
Im Heim.
Aber und das ist eines der grössten Privilegien, wenn du ein Leben kannst führen kannst, wo du dich radikal nach deinen eigenen Bedürfnissen kannst einrichten kannst und kannst sagen, hey, weißt du, am 6 mache ich einfach den Laden runter. Hey, ihr könnt draussen, weißt, auf eurer schönen Sommerterrasse, ihr könnt eure Würste bröteln und ihr könnt es lässig haben und noch irgendwelche alkoholische Getränke mit netten Menschen konsumieren. Ich brauche es extrem nicht. Ich gehe ins Bett und bin total zufrieden. Das ist, für mich ist das wirklich Freiheit.
Das ist
Freiheit.
Sensationell eigentlich, ja. Genau.
Ja.
Ja.
Vielleicht bin ich auch einfach asozial. Vielleicht ist es auch das.
Also meine Freiheit ist auch morgen um 2 Uhr. Aber dann ins Bett gehen und nicht aufstehen.
Schon.
Dann ins Bett gehen und etwa bis um 10 Uhr. Das ist so mein Range. Wenn ich es einrichten kann, kann es natürlich nicht immer. Aber es passt ein bisschen gut zu meinem Beruf. Oder? Jetzt, wo wir gerade auf Tournee sind, sowieso. Und ich arbeite eher zu Abend.
Also, wenn ich abends Auftritte habe, irgendwelche Moderationen oder so, spätestens dann verstehe ich, warum so viele Leute, die auf der Bühne stehen, ganz heavy Drogen nehmen. Weil ich würde sofort süchtig werden, also entweder Alkoholiker und oder Schlimmeres. Weil erstens die Backstage-Räumlichkeiten sind jenseits.
Ja.
Also du musst eigentlich irgendetwas nehmen, damit du nicht instantly depressiv wirst. Und das Zweite ist, du musst so rauffahren mit Adrenalin, oder? Du musst so poweren. Und nachher klatschen alle, die gehen heim, easy peasy, chill, gehen schlafen. Und du bist aber noch zuoberst oben.
Du bist oben, aber das
und
ist
toll. Wie kommst du denn dort oben runter?
Da kannst du nicht einfach heimgehen und ins Nest gehen. Sondern dann hockst du vielleicht noch ein bisschen zusammen oder du liest etwas. Oder ich schaue dann gerne die mal in Serien. Das ist toll, so, zum Abkommen.
Also so Netflix.
Netflix ist das tolle Ding.
Aber dann gehst du denke ich nicht um 2 ins Bett, sondern dann wird es 5 Uhr morgens.
Ja gut, also ich meine, die Vorstellung hört spätestens um 11 Uhr auf.
Aha, oder? Dann schaust du 3 Stunden.
Ja, nein, nicht gerade 3 Stunden. Ich muss ja noch heimfahren, ich muss mich abschminken, weißt du. Ja, all meine.
Ja, kommst du vielleicht Bückel über von deiner Theaterschminke?
Nein, ich komme Bückel über ohne Theaterschminke. Also ich muss eigentlich, es spielt bei mir eigentlich keine Rolle, was ich ins Gesicht schmiere. Nein, es geht noch, ich tue einfach meine Altersflecken abdecken, wenn ich mich schminke. Aber ja, wir haben ja beide da so ein bisschen einen Job, der ein bisschen außerhalb von den Normen ist, oder jedenfalls was Arbeitszeit anbelangt, oder? Das haben wir ja beide. Du auch jetzt noch, nehme ich an, oder? Du bist immer noch. Ich habe letztens gesehen, Mona im, wie heisst, nicht unterwegs, sondern das.
Mittendrin.
Wo du auch ganz früh hast müssen aufstehen und am Morgen hast du die Blackbox aufgetan und hast nicht gewusst, wo du hin musst.
Genau.
Das ist ja ein sensationelles Konzept. Also ich meine, ich frage mich sowieso, bei all diesen Sendungen, die du je gemacht hast, denke ich mir einmal, da hat das Team, die Programmplanung, einfach hure einfach gehabt. Die sind hingeguckt und haben gesagt, was machen wir? Was für ein Konzept machen wir? Und da hat einer einfach gesagt, du, wir brauchen gar kein Konzept, wir schicken Mona irgendwo an und es wird toll. Und es ist so, ich meine es als Kompliment, es ist unglaublich. Man kann dich ins Ausland auf Reisen schicken, man kann dich blind irgendwo anschicken. Und du funktionierst doch, es ist so.
Also erstens wäre das schon mal überhaupt kein Kompliment, sondern dann wäre ich quasi...
Du bist keine Waffe vom SRF.
Nein, dann wärst du eher weißt du, so etwas komplett austauschbar. Also wenn du überall anpasst, ist
passt. Nein, das meine ich nicht. Nein, im Gegenteil. Ah. Die sagen, da haben wir Mona Fetsch. Und
dann kann es nicht schief gehen.
Ja, da kann es nicht schief gehen.
Zum Glück habe ich das auch schon anders bewiesen.
Da brauchen wir gar kein Konzept.
Nein, aber es ist natürlich anders. Und ich glaube, also für das bin ich extrem dankbar, dass ich natürlich immer Sachen machen konnte, die auch sehr gut zu mir gepasst haben. Und am Schluss auch können... sagen wir es mal so, andere Sachen, die man mir angeboten hat und die ich jetzt selber gefunden habe, das würde jetzt mich ein bisschen weniger glücklich machen, weil am Schluss geht es ja um da oder so, fühle ich mich wohl oder nicht, habe ich dann halt auch eher abgelehnt. Also zum Beispiel, ich habe für mich selber herausgefunden, ich bin nicht der Studiotyp. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe nicht gerne eine sterile
Atmosphäre. Also was heisst der Studiotyp? Ja, weißt, also du bist ja jetzt im Studio, oder? Einmal.
Ja, aber nur im Radio.
Aha, und eben. Im Radio aha, du meinst, aha, du meinst im Fernsehstudio.
Also das muss man sich so vorstellen. Das sind wie zwei unterschiedliche Welten, oder? Im Fernsehen, wenn du ein Studio hast, du kennst das gut. Du bist zwar immer in einer Location gewesen, wo es eh Atmosphäre hat, oder? Wo du viele Leute hast und so.
Wo wir selber haben können schaffen, eine kleine Atmosphäre. Das
viele Studiosendungen sind ja einfach in einem Raum, wo irgendwelche Holzwände hineinander geschoben werden. Vorne hat es ein paar Kameras. Oben drüber ist es riesig, oder? Das Höhlen noch fast, wenn du drin redest. Und so
und das Schlimmste ist, das hat ein anetrapiertes Publikum, oder? Häufig hast du, wenn du Pech hast, in ganz normalen Sendungen jetzt, da kommen einfach irgendwelche Gruppen. Ja, Gruppen, die wollen das Fernsehen besichtigen und die führen es dann ein. Und dann hast du mit grosser Wahrscheinlichkeit ein ziemlich falsches Publikum, weil die nämlich nicht wegen deiner Sendung kommen, sondern weil sie mal das Fernsehen von ihnen sehen wollen. Ja. Und darum haben wir das bei Jacobo Müller immer ein bisschen anders gemacht. Also bei uns sich die Leute müssen bei der Sendung bei uns melden. Das sind Fans von der Sendung. Die haben wir bei uns gehabt.
Und es geht ja sogar das Gerücht, gell, dass ihr immer die Schönsten und die Jüngsten zu Vordersteinen gehockt haben. Stimmt das?
Ja, das ist der Eindruck, der entstanden ist, weil wir zwei immer zuvorderst sind. Und dann hat man gewusst, vorne dran sind die Schönsten.
Nein, aber eben, also zum Zurückkommen auf die Studiosendungen. Ich habe es lieber, wenn ich irgendwo ankomme, wo es schon Leben gibt. Also das interessiert mich mehr. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin sau schlecht in Proben. Ich hasse Proben. Wir hatten jetzt die Olympiasendung im letzten Februar. Champion. Und du musst halt einfach, so, wenn du so viele Gäste hast und so viele Einspieler und so, du musst irgendwie zweimal so einen Durchlauf machen, damit vor allem auch die Leute in der Kamera, die Leute in der Regie wissen, ich bin schier nicht fähig, nur schon zweimal das Gleiche sagen, kann ich nicht. Nicht, weil ich es mir nicht merken könnte, sondern einfach, ich denke immer, das habe ich jetzt schon mal gesagt, jetzt muss ich es irgendwie anders formulieren. Und die Leute drehen schier durch, oder? Weil sie würden
hast du schon mal
wissen,
Theater gespielt?
Nein.
Eben, das musst du dann dort eben machen. Ich weiss, das ist bei mir manchmal auch ein bisschen, ich bin manchmal ein bisschen eine Schlampe bei den Dialogen. Und so bei den Dialogen, also
aber
jetzt zum Beispiel
ein Stück.
Ja, das solltest du eben nicht. Wenn du dann das mal inszeniert hast, dann hast du ein Timing. Du machst ja das auch, du sagst das auch für den anderen, der dir nachher antwortet. Mhm. Du musst ihm ins Wort fallen oder er dir und da musst du sehr präzise sein, damit es gut und echt tönt. Und das beste Kompliment ist dann, wenn die Leute sagen, oh, gell, dort haben wir ein bisschen improvisiert. Und dann sagen wir, nein, das ist genauso inszeniert. Wir haben schon in unserem Stück jetzt zwei Stellen, wo wir improvisieren, komplett offen. Das liebe ich auch. Ja. Das werde ich auch im nächsten Jahr dann machen im Zirkus Knie mit dem Mike zusammen. Das liebe ich, aber Theater, dort musst du sehr präzise sein. Und da gibt es andere, zum Beispiel der Mike ist da sehr viel präziser als ich. Ich bin da eher ein bisschen die Schlampe.
Also dort merkst du, dass er der Schauspieler ist, der ausgebildete Schauspieler und dass du vom Moderieren her natürlich dir immer noch eine gewisse Freiheit willst offen behalten, um noch irgendwie können reagieren.
Ja, wählen ist etwas anderes. Nein, ich will es nicht offen behalten, sondern ich denke dann manchmal, der Satz sage ich jetzt ein bisschen so.
Ja.
Ich tue manchmal weh. Oder mein Fehler ist eher, dass ich zu fest über den Inhalt nachdenke, weil natürlich die Texte häufig auch von mir sind, oder natürlich, also von Mike und mir, aber dass ich dann immer noch, du solltest, wenn du dann spielst, solltest du nicht mehr der Autor sein.
Also solltest du nur noch liefern.
Ja, dann solltest du das machen, was du vorher inszeniert hast, auch mit der Regie, also mit der Regisseurin Brigitte Marg jetzt in unserem Fall. Aber du bist natürlich, du bist das Live- und das Improvisationstier, bist du, oder?
Genau.
Ja, das ist ja das Tolle.
Ich lebe von dem, dass ich, wenn ich anfange, nie weiss, wo es hingeht und wo es aufhört. Also, ich merke das wirklich auch. Ich brauche das, um konzentriert zu sein, zum Beispiel. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiss schon zu genau, interessiert es mich gar nicht mehr. Also, es ist wirklich, das ist auch ein bisschen eine Unfähigkeit. Also, ich bin einfach wirklich ganz eine schlechte Schauspielerin. Und ich könnte dir nicht eine Emotion spielen, weißt? Also, wo ich Kollegen von uns gesehen habe, die viermal das Gleiche sagen können, mit der gleichen Emotion, mit der gleichen Glaubwürdigkeit. Ich kann das einmal machen, dann ist es echt. Und das zweite Mal muss ich schon einen anderen Weg finden, sonst merkt man, das ist dann nicht mehr echt.
Mhm.
Und darum ist natürlich Mona mittendrin die Sendung, die mich irgendwo drei Tage reinwerfen, wo ich keine Leute kenne, wo ich das Thema nicht kenne, wo ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Das ist für mich eigentlich, Also ich habe das vorher auch nicht gewusst. Ich habe ein bisschen Schiss zuerst, aber das ist für mich eigentlich die perfekte Herausforderung. So.
Wie ist denn das einmal? Man sieht ja dann dich dort, wenn du das Ziel überkommst, oder, wo du musst hinfahren musst. Was du machen musst, dass du dort irgendjemanden triffst und so, sind dann einmal ein bisschen schöne Bilder. Tönt ihr das nie wiederholen? Das tönt ihr schon etwa die ein bisschen, inszenieren, oder?
Also,
ich meine nicht inhaltlich,
ja,
aber
nein,
irgendwie.
So wenig wie möglich.
Es ist ja ein Kamerateam noch rum, oder? Und das vergisst man dann manchmal ein bisschen, wenn also, man denkt, oh, man beobachtet jetzt Mona, die allein unterwegs ist.
Wenn man zum Beispiel Drohnen, ist so ein Klassiker, oder wenn du eine schöne Drohnenaufnahme brauchst, wie ich jetzt mit dem Auto irgendwo wegfahre oder anfahre, dann musst du das meistens zwei oder dreimal machen.
Genau.
Und du schaffst es einfach nicht first take. Das ist etwas. Aber wichtig sind also die Momente, die echt sein müssen. Also ich weiss ja dann noch nicht, wo ich ankomme.
Sprech mit den Leuten,
genau,
sind immer echt.
Genau. Oder auch eben, also wenn ich dann herausfinde, jetzt geht es da ins Kinderspital. Und nicht nur ins Kinderspital, sondern es geht auf die Krebsabteilung. Das sind Emotionen, die kannst du kein zweites Mal machen.
Ja.
Und dort, das finde ich auch cool. Wir sagen, am Schluss ist das schöne Bild viel weniger wichtig als die echte, also quasi die echte Emotion.
Ja.
Und wir entscheiden in unserem Zweifelsfall dann halt einfach, dass es vielleicht einmal mehr ein bisschen scheisse aussieht, also für ausgebildete Kameraleute.
Aber dafür
ist es echt.
Ja, da haben wir eine gewisse Parallelität. Es ist natürlich nicht so in dem Real Life, wenn du drin bist, und es ist nicht so ganz dramatisch. Aber es ist das, dass wir zum Beispiel bei Sketch immer gefunden haben, One Take.
Ja.
Also lieber dann ein bisschen totaler aufnehmen. Dafür hast du alles drauf und du kannst wirklich spielen. Und es ist nicht alles immer geschnitten.
Ja.
Und so kannst du dann vielleicht, du bist dann vielleicht nach filmerischen Kriterien, sieht es ein bisschen scheisse aus, wie du vorher gerade gesagt hast, ja. Aber eben für Komik und für Dialog ist es viel besser.
Ja.
Wenn du ein bisschen aneinander kannst.
Ja.
Das sind so ein bisschen die.
Ja. Und eben auch die Schauspiel. Also weißt, ich habe mir eben auch komisch vor, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt nur noch mal für die Kamera. Also ich habe zum einen schlecht Schauspieler, aber ich habe wie auch so ein ethische Bedenken, um dann das noch
also
drei, vier Mal machen.
Du fühlst dich als Fake
dann
genau,
selber, genau,
gell? Gut,
genau.
Wobei, gell, das passiert natürlich auch Schauspieler. Also das passiert mir natürlich auch. Ich stehe manchmal auf der Bühne, gerade jetzt, wo wir das Stück relativ viel spielen, du stehst wie neben dir zu und beobachtest dich und denkst, jetzt stehst du da und du bist so unhure wichtig. Und du bist so, wie wenn was, wie, wo wäre. Dabei denkst du an etwas völlig anderes. Oder? Ich denke zum Beispiel, habe ich noch Milch im Kühlschrank daheim oder so.
Ist das kein Klischee?
Nein, das kannst
du wirklich.
Ja, aber das machst du nur einmal und nur eine halbe Sekunde, weil nachher gehst du gerade raus. Und du verpasst gerade einen Einsatz oder irgendetwas, das ein anderer sagt. Das ist wahnsinnig gefährlich. Aber es geht uns allen so. Es geht dem Mike Müller auch so.
Wird man eigentlich, weißt, je länger man es macht, wird man besser oder wird man schlechter? Was hast du das Gefühl?
Ich glaube, man wird besser. Das, weil man hat mehr Erfahrungen und so, aber man wird vielleicht auch ein bisschen schlampiger zum Teil, weil man denkt, das haben wir schon mal gemacht.
Ja.
Aber es ist schon, dass man sollte eigentlich besser werden. Ich glaube, wenn ich jetzt feststelle, ich werde immer schlechter, würde ich glaube aufhören.
Aber,
ja.
Aber ich meine, das ist ja etwas, was auf uns alle ein bisschen zukommt. Ich habe so das Gefühl, weißt, so mit 40 ist ja dann wie so der Peak erreicht und nachher muss man eigentlich nur noch schauen, dass es irgendwie eben ausgeht und dass es nicht schnell runtergeht. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, also viel geiler wird es, glaube ich, nicht mehr. Hä, Victor?
Also du stellst mich jetzt Kopfendeckel. Also du denkst, ich
ralle
mich jetzt noch
vor. Nein,
Nein, ich weiß, was du meinst. Völlig
entspannt.
Ja,
oder?
Völlig
aber ich finde, mir geht das manchmal so auf den Geist, wenn Leute immer sagen, oh, das Beste liegt noch vor mir und alles.
Oh nein, das ist Bullshit.
Ich bin so, dass ich denke, hey, solange ich am Morgen aufstehen kann, es tut mir jetzt noch nicht wahnsinnig viel weh und ich habe schon so viel Geiles gemacht im Leben, ich wäre eh noch ein bisschen entspannter.
Weißt, ja. Aber das Schöne daran ist, du kannst eben auch entspannt beruflich weitermachen.
Das stimmt.
Weil also ich habe jetzt ein bisschen das Privileg, dass ich nur noch die Sachen mache, die mir selber Spass machen.
Ja.
Ich werde für vieles angefragt, auch Angebote, Rollen oder Auftritte oder was auch immer. Und so. Aber nein, wir können eigentlich Stück schreiben, selber inszenieren. Jetzt jahrelang hat mich der Zirkus Knie oder Freddy Knie vor allem immer wieder gefragt, kommst du noch mal vorbei, weil das dort im 2006 eine erfolgreiche Tournee
ja.
war und es allen Spass gemacht hat, uns und den Zuschauern. Und ich habe immer gesagt, das geht jetzt gerade nicht, jetzt haben wir die Sendung, das geht natürlich nicht. Und jetzt ist die Sendung vorbei, haben wir gedacht, mal, jetzt aber das zweite,
ja.
der Mike als das erste Mal und ich jetzt als zweites Mal. Und das ist toll und das machen wir darum, weil wir, und darum haben wir auch gesagt, wir stehen einfach nur zur Verfügung für die Abendvorstellung. Okay. Und nicht für den Nachmittagsvorstellung. Das ist der Deal. Ja. Okay. Also, es ist ein Deal. Es ist natürlich jetzt 100 Jahre Zirkus Knie. Ja. Und sie machen natürlich jetzt sehr schmal etwas, was sie vorher nicht gemacht haben. Am Nachmittag gibt es eher ein Kinderprogramm in dem Sinn, dass es dort Clowns, klassische Zirkus-Clowns hat. Die übrige Programm ist genau gleich wie Zabig. Mhm. Und Zabig machen der Mike und ich halt ein Programm, wo dann eher ein bisschen richtig Satire geht. Ja. Also noch in die Richtung, nicht komplette Satire. Das ist ja klar, ja. Das gehört nicht, würde nicht passen im Zirkus. Aber wir machen mit unseren Figuren volles Figurenprogramm.
Aber das ist grossartig. Ja. Das ist ein kleines Problem, oder Amel? Also gerade bei dieser Art von Humor für Kinder ist ja das zum Teil dann ein bisschen schwierig.
Ja, bei mir ist das so gesehen, ja, vor allem als Freddy Hinz habe ich das gemacht. Also, die Kinder haben Freude an der Figur, aber es war völlig egal, was ich gesagt und gemacht habe. Es hat einfach einen Geräuschpegel von 1500 Kindern. Und dann habe ich gedacht, okay, das habe ich jetzt, glaube ich, oder?
Eben, das ist ja ungeheuer schwierig, oder? Ja, also, eben, ich habe zuhause drei Kinder, ich finde den Geräuschpegel manchmal schon eher anspruchsvoll.
Gut, aber du musst nicht performen bei denen, oder? Du musst wahrscheinlich
liefern. Hast du eine Ahnung? Also da merkt man wirklich in Sachen Kindererziehen. Bei Kindern musst du ständig performen. Also im Sinn von, entweder musst du irgendwie die sein, die die Leitlinie setzt, die irgendwie überbordend wieder ein bisschen zurückholt.
Und du musst eben so früh aufstehen, wenn du früher aufgestanden bist, oder was?
Ja, unter Umständen. Nein, das musst du nicht. Gut schlafen, ja.
Da gibt es ja auch Schlafmittel, die man den Kindern geben kann. Dass
ja, Alkohol bleibt, funktioniert
genau,
alles.
Genau, Valium. Ja. So, meistens noch zusammen und so.
Stimmt, ja. Das ist wunderbar. Aber du freust dich auf Zirkus Knie.
Ja.
Also ich freue mich auch, ich gehe jedes Jahr, gell? Du weißt
super,
das.
Du kommst an die Premiere.
Nein.
Du hast mich beleidigt.
Nein,
nicht.
Ach, das mache ich eben nie. Ich gehe nicht an die Premiere, sondern das ist so eine...
Das kann ich auch lieber, ehrlich gesagt, ich muss gerade zustimmen. Ja, ich gehe auch lieber nicht, weil Premieren nie die besten Vorstellungen sind. Nie. Ja. Auch von uns selber. Das merken wir selber. Da kommt alles und meistens kommt die ganze Presse, alle Medien, Kritiker kommen. Die armen Kritiker sehen immer nur die schlechteste Vorstellung.
Aber sie
immer
schreiben die erste. Immer gut. Ja. Also entweder verstehen sie nichts vom Zirkus oder sie sind einfach sehr wohlmeinend.
Ja, es gerade nicht nur der Zirkus, auch im Theater. Die kommen alle an die Premieren. Und irgendwie sind das die Vorstellungen, die dann nachher, sicher so ab der 5., 6. und so, sind das viel die besseren Vorstellungen in der Regel.
Ja. Genau. Hast du eigentlich schon mal zum Klon führen. Das ist ja die grösste Strafaufgabe. Ist ja, weißt, wenn du die Klöne hast, die dann noch ins Publikum kommen und so.
Aber du kannst ablehnen.
Sicher?
Wenn du weißt, die meisten getrauen sich dann eben nicht einmal ablehnen. Wenn du sitzen bleibst und einfach freundlich den Kopf schüttelst, ja, weißt, bleibt er keiner bei dir.
Aber dann hast du so den grossen Lichtkegel, der auf dir ist und alle Leute schauen dich an.
Los, also, wir werden natürlich auch ein bisschen mit dem Publikum arbeiten. Und das habe ich auch gemacht dort als Freddy Hinz.
Ja, eben.
Aber ich habe immer geschaut, ich will nicht jemanden bloßstellen.
Ja.
Oder? Und es muss bei uns niemand reinkommen, in die Manege nie und dort ein Kunststückchen machen, das ihm dann misslingt und zum Gaudi vom ganzen Publikum. Das finde ich dann einmal auch ein bisschen grenzwertig. Aber wir werden die Leute halt ein bisschen einbeziehen, weil wir natürlich viel mit Wortkomik arbeiten. Ja. Oder? Wir werden hin und wieder dann einmal jemandem Meinung bilden oder einen kleinen Dialog. Und das gibt manchmal dann auch Sachen, die eben nicht geplant sind. Das ist dann auch sehr improvisiert. Ich weiss noch, bei der Premiere hier im 2006 in Rapperswil, Kniepremiere, bin ich als Freddy Hinz, sehe ich den Moritz Leuenberger. Ich wusste natürlich, dass er dort ist, weil er ist hier Bundespräsident war. Das war das erste Mal, dass ein Bundespräsident bei einer Zirkus-Knie-Premiere war. Und ich bin dann zu ihm gegangen und dann haben wir einen kleinen Dialog gehabt. Und er hat gesagt, er sei auch in einer Art Zirkus im Bundesrat. Und ich habe gesagt, eben, das ist der Zirkus, wo aber nicht klar ist, wer der Direktor ist und so. Und das ist ein spontaner Dialog gewesen. Nachher haben dann die Leute gemeint, wir hätten das vorbereitet. Überhaupt nicht. Und das ist im Zirkus, wenn du dann mit den Leuten arbeitest, ist das eben möglich und das ist das Tolle daran. Es ist die ultimative Live-Tournee, die du in der Schweiz kannst machen.
Ja, aber heftig. Also heftig. Also weißt du, auch das ganze Rundum, immer wieder einpacken, auspacken, müssen Konzentration haben, oder? Weil du hast ja dazwischen, gibt es immer wieder die Nummern und dann kommst wieder du. Dann in diesen Zirkus, es gibt ja Leute, die finden, das ist ein Traum, das wäre für mich der ultimative Albtraum. In so einem Zirkus, wohnen du und der Mike wohnen dir zusammen? Ja,
nein, das werden wir immer wieder gefragt. Nein,
wir sind es ist zwar, so eine romantische Vorstellung.
Ja, es gibt, unsere Partnerinnen haben schon jemand mal gesagt, wir sagen, wenn ein altes Ehepaar, weil wir natürlich auch sonst gut befreundet sind. Aber nein, ich glaube, im gleichen Zimmer würden wir nicht wohnen.
Wer ist schwieriger? Du oder er?
Generell?
Ja, zum Zusammenwohnen.
Wahrscheinlich hätten wir beide unsere schwierigen Seiten. Ich wüsste jetzt nicht einmal genau, wer da jetzt schwieriger wäre. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber weißt du, die Erfahrung, mir ist das am Anfang auch gewesen. Ich habe gedacht, ich wäre auch nicht der Typ, wo ich denke, in einem Wohnwagen wohnen. Aber als ich dann wirklich den Wohnwagen hatte, habe ich gemerkt, du brauchst eigentlich gar nicht mehr, weil es hat alles dort drin. Ja. Oder? Es hat ein grosses Bett, einen Tisch, eine kleine Küche, eine Dusche, ein WC. Eigentlich brauchst du gar nicht mehr, jetzt mal vom Grundbedürfnis her, oder? Und du kannst natürlich in der Schweiz, weil es ein kleines Land ist und der Zirkus wirklich nicht wahnsinnig weit reist, kannst du dann auch immer wieder heimgehen, wenn du mal willst, zwischendurch. Ja. Aber wir werden auch das mal werden wir Wege haben, weil es ist auch ein tolles Erlebnis mit der ganzen Artistenfamilie. Das ist eine Gruppierung von Leuten, die sich einmal für eine Saison trifft und nachher möglicherweise sich nie mehr sieht. Mit wenigen Ausnahmen. Ich bin immer noch mit zwei Artisten, die in den USA wohnen, sehr gut bekannt, die ich noch von 2006 kenne.
Also das heisst, du machst nächstes Jahr eigentlich gar nichts außer Zirkus?
Ja, zumindest von März bis und mit August. Ja, dort wird nichts anderes möglich sein.
Ja.
Ja. Und wir spielen nur in der deutschen Schweiz. Ja. Ja. Aber Mona, ich meine, was ich dich schon lange mal wollte fragen, wie kommst du eigentlich als Bauerntochter jetzt so in die Medien und mit dem, was du machst, auf die Leute zugehen, sie befragen, etwas erleben, Situationen erkunden und das auf so eine tolle Art schildern? Wie passiert das?
Was du meinst jetzt wegen der Bauerntochter?
Ja.
Ja gut, das ist, gell, manchmal kommt es mir so vor, irgendwie Bauerntöchter, 1975 geboren, das ist wie wenn du heute einen Migrationshintergrund hast. Oder wir gelten das so als bildungsferne Schichten.
Nein, ich sehe die gleiche Romantik da drin wie du im Zirkus. Ja. Ich habe ein romantisches Bild von Aufwachsen in einem Bauernhof. Nicht von der ganzen Landwirtschaftsindustrie, jetzt in der Schweiz, dort ist die Romantik für mich ein bisschen weg. Aber die einzelnen Bauernhöfe und in der Familie so aufwachsen, zusammen mit den Tieren.
Das ist grossartig. Nein, ich habe es jetzt mehr so als Witz gesagt, weil tatsächlich die Frage kommt sehr häufig, oder? Als wäre es weniger wahrscheinlich, dass wenn du von einem Bauernhof kommst, dass du dann irgendwie auf die Zürich gehst, arbeiten mit Medien, als wenn dein Vater, ich weiß auch nicht, was ist. Ich glaube, es ist in allen Schichten ungefähr gleich unwahrscheinlich, so wie bei dir auch, oder? Dass man diesen Weg einschlägt. Das hat ja mit ganz viel Zufälle und glückliche Fügungen zu tun. Aber es hat sicher auch damit zu tun, also jetzt in meinem Fall, dass ich zwar das Aufwachsen auf dem Bauernhof wahnsinnig schön gefunden habe. Im Sinne von ich einfach viel Freiheiten hatte. Das habe ich sowieso gerne. Also meine Mutter hat gar nicht Zeit gehabt, um uns immer hinterher spionieren und immer so genau anzuschauen. Es hat einfach klare Regeln gegeben. Also wenn es Mittag gibt, um 12 Uhr, zur Nacht gibt es um 5 Uhr. Wenn du Kälbchen tränken musst, dann hast du gewusst, also, dann gehst du um 6 Uhr Kälbchen tränken und Sauen futtern werden noch vorher. Aber sonst hat eigentlich nie gross irgendjemand gefragt. Und das habe ich eine wahnsinnig grosse Qualität gefunden. Und das Zweite ist aber natürlich, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe, ich bin am falschen Platz. Und das ist...
Wieso am falschen Platz?
Am falschen Platz, weil ich bin eine schlechte Bauerntochter gewesen, weißt, im Sinne von, es gibt ja Kinder, die können sich dann begeistern, also die fahren gerne Traktor, die haben jetzt eine ganz nahe Beziehung zu den Tieren, die haben einfach das Gefühl, mal, ich will das später auch machen.
Du hast wollen in die Stadt.
Nein, ich habe überhaupt nicht gewusst, aber ich habe gewusst, da irgendetwas stimmt für mich da nicht, also es muss noch etwas anderes geben. Mein Bruder bauert jetzt, also bei dem ist es ganz anders gewesen, oder der hat eigentlich immer gewusst, ich will Bauer werden, das ist super so für mich. Und bei mir war es eher so, dass ich dann gefunden habe, hey, was kann es da noch geben? Und dann, bei mir kam zuerst das Lesen. Das ist so eine Welt, die sonst eigentlich niemand in unserer Familie hatte. Ich konnte ganz früh irgendwie können lesen und habe einfach dann immer gelesen. Und dann kam die Musik. Und ich habe dann recht schnell halt mich für ein bisschen für meine Eltern abwegige Musik interessiert, also nicht Musik wählen und so. Ja, so Gothic Rock, also eher so ein bisschen auf der düsteren Schiene. Und das ist natürlich, also zum Beispiel Radiosendungen wie Sounds, haben mir natürlich gezeigt, hey, es gibt auf der dunklen Seite vom Mond noch einiges, was für mich sehr begehrenswert ist. Und das ist so...
Was hast du denn gelesen?
Hey, also zuerst mal die ganze Schulbibliothek, Fürsche und Hinterste, und dann haben früher hat es so einen Buchclub gegeben, wo irgendwie so Märkle sammeln musste. Und dann hat es in unserem Haushalt so ganz komische Bücher gegeben. So die Konsalik. Kennst du die auch noch? Weißt du,
ist das Büchergilde ja, Gutenberg?
Ja, irgendetwas.
Gell, das haben wir auch. Meine Eltern haben
so komisch sind dann so Päckchen ins Haus ja. Johannes Mario Simmel und Konsalik. Ich weiß gar nicht, wie spricht man den überhaupt aus?
Ich glaube Konsalik, ja.
Und das sind ja weißt, Bücher gewesen, also definitiv für Erwachsene. Aber ich habe dann die gleich einfach alle gelesen. Ich bin überhaupt nicht rausgekommen, so bei diesen Liebesszenen. Das habe ich aber dann irgendwie nicht so ganz geschnallt. Aber ich habe einfach alles Zeug, was es irgendwie geht, wollen lesen. Und nachher dann halt viel. Also ich habe, glaube ich, alle, also Stephen King habe ich wirklich alles gelesen, was es gibt. Also ich lese sehr gerne so das
Gut, das Horror, ist dann mehr die düstere Gothic-Phase.
Genau, Edgar Allan Poe, all das.
Ja, da Ray Bradbury.
Kann man mich sehr glücklich machen mit solchen Sachen. Und dann eben, dann ist es dann irgendwie... Ich bin relativ schnell rausgezogen von zuhause, weil ich ins Gymnasium gegangen bin. Und von Hattenhausen, da gibt es nicht einmal ein Postauto. Also ich konnte nicht pendeln auf Frauenfeld. Also das war nicht möglich gewesen. Und darum bin ich irgendwie mit etwa 15,5 dort ins Konvikt. Das ist so ein Schülerwohnheim. Und hatte dann noch ein bisschen mehr Freiheiten gehabt, weil ich unter der Woche immer weg bin. Also nicht mehr unter der Kontrolle von meinen
hast
Eltern.
Hast du einen Konflikt gehabt mit den Eltern? Haben ja, die ein bisschen Angst gehabt, du kommst ein bisschen in eine falsche Szene, nie da Gothic, Bauerntochter?
Also ich glaube, Eltern, wo, wenn man mich dort gesehen hat und wie mein Zimmer aussieht und was für Musik ich gehört habe, Eltern, die sich keine Sorgen gemacht hätten in dem Moment. ja, die wären wahrscheinlich ein bisschen schlecht, die Eltern gewesen. Also, ja, natürlich, sie haben sich Sorgen gemacht, ich habe das dort total nicht verstanden.
Aber das gleichzeitig dir auch geholfen, einmal noch im Bauernhof. Also, ich stelle mich eben dich vor als so Gothic-Punkerin, wo irgendwie Kühe malcht.
Mit dem hellblauen Übergewändchen und so einem Kopftuch, das du umbinden musst, damit, wenn du ins Auenstall gehst, damit du nicht so dermassen stinkst.
Ah, okay.
Das habe ich natürlich schon noch gemacht, aber eben auch darum bin ich froh gewesen, bin ich dann irgendwann von zu Hause weggekommen. Also das Wichtige ist, glaube ich, ich bin eben schnell genug weg dort, wo es richtig klopft hat zwischen mir und meinen Eltern, dass wir es nachher eigentlich wieder total gut hatten. Also auch jetzt, wir haben es
wirklich ist aber eine gesunde super. Entwicklung, dass man sich mal mit den Eltern zofft, ist eben Alter, oder?
Ja, aber ich meine, ich glaube, dass du dann gar kannst ausziehen und so, da könnten dann die wenigsten. Aber das ist jetzt in unserem Fall, glaube ich, ist das sehr gut gewesen. Wir haben uns dann wieder in Liebe annähern können. ja, nachher.
Wie ist dein Verhältnis zu dir, so als Bauerntochter aufgewachsen? Wir müssen eben sagen, ich möchte eben da eine Frage stellen. Wir nehmen jetzt den Podcast auf, 2 Tage vor der Abstimmung von der Hornkuh-Initiative.
Oh, ja, du sagst recht. Ja.
Und, aber gesendet wird dann eben erst nachher, also wo man dann das Resultat schon kennt.
Ja. Ich bin gespannt übrigens.
Ja, ich bin eben für diese Initiative. Ich finde eben, man soll den Kühen Törner lassen. Mhm. Aber ich glaube, als Bauerntochter hat man da manchmal ein bisschen eine andere Ansicht, oder?
Du wirst natürlich, also ich...
Weil die Bauerntochter, die ich auch kenne, so von unserer Branche, die du auch kennst, ist Patti
Basler. Patti Basler, ja, genau, die ist dagegen.
Genau. Gut, mit ein paar Argumenten, die ich nachvollziehen kann, aber trotzdem, überall steht bei mir irgendwie, dass zu einer Kuh einfach die Hörner gehören. Und sie kommunizieren ja damit. Und man muss es nicht irgendein Körperteil ausbrennen. Sonst kann man irgendwann dann mal sagen, okay, bei den Hunden, man tut einfach allen Hunden Zähne ziehen, dann hat man kein Problem mehr
mit... So weit sind wir schon lange. Also ich meine, die kopierten Schwänze...
Ja, selbst schon, alles, aber Zähne ziehen, weißt du, dass sie einem nicht mehr verletzen, aha, das meine ich, oder? Ja. Weil man sagt ja, die Hörner sind ja so gefährlich, die verletzen die Bauern. Mhm. Aber es gibt Bauern, die da sehr gut mit dem umgehen können. Man muss einfach glaub, die Kühe ein bisschen anders halten. Wie siehst du das?
Ich weiss es wirklich nicht. Und es ist jetzt lustig, ich habe jetzt auch, wir haben eben gar keine Kühe mehr zu Hause. Mein Bruder hat keine. Aber das hat nichts mit den Hörnern zu tun, sondern eher mit den Milchpreisen. Und dass du sehr viel Geld musst investieren, wenn du wirklich einen lohnenden Milchbetrieb machen willst. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde, Kühe mit Hörnern sind auch total schön. Ich finde es dann einfach manchmal ein bisschen komisch, wenn Leute, die sich sonst eigentlich, Entschuldigung, einen Dreck interessieren für was Kühe wirklich brauchen und wie Kühe wirklich sind und was überhaupt eigentlich Tierhaltung bedeutet, also Nutztierhaltung generell, oder? Also wir haben, wenn du die Kühe anschaust, wie die gezüchtet worden sind, damit sie das Fleisch geben, das wir wollen und die Milch so viel geben, wie wir wollen, ist das ganz weit weg von dort, wo die Kuh ursprünglich war.
Völlig
Für
klar.
mich ist das in dem Sinn nicht, ich tue das nicht verurteilen, ich stelle das einfach fest, Das interessiert aber dann irgendwie kein Mensch. Aber ob sie jetzt noch Törner auf dem Kopf hat und so, da sagt man dann, ah, das ist eben ursprünglich und so sollte man dann. Da habe ich einfach da habe ich ein gewisses Fragezeichen, sagen wir es mal so.
Das verstehe ich auch noch. Aber trotzdem ist es, ich meine, systematisch einfach der Tier, damit sie uns besser nützen.
Aber so machen Organe. Wir das. So ja, sind klar, wir ich Menschen.
Weiss, ich weiß. Und ich schaue ja, dass ich eigentlich, wenn ich Fleisch esse, nur das Fleisch esse, wo ich weiss, woher das kommt und wie die Tiere gehalten werden.
Und ob es Hörner kann oder nicht?
Ja,
oder
das, ich würde zum Beispiel für eine Hornkuhmilch würde ich ein bisschen mehr zahlen. Ich zahle ja. Gut, ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht auf das achten. Oder? Jetzt, vielleicht Familien, die jetzt nicht so viel Geld haben und so, denken, okay, wir kaufen halt das billigere Fleisch und die billigere Milch. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, die Entwicklung eigentlich. Oder? Man könnte dann ein bisschen weniger Fleisch essen, dafür vielleicht ein bisschen besser.
Ich habe das Gefühl, es geht wahrscheinlich sehr. Also ich glaube, es geht in der Schweiz, überhaupt in Europa, geht es eher in diese Richtung.
Ich glaube
also, dass,
auch, ja.
Dass der Fleischkonsum eher abnimmt, also das sieht man jetzt auch. Und das finde ich auch gut, dass es auch recht
ist das so? Oder meinen wir das nicht so, weil wir ein kleines Eisen verkehren, wo
das
vielleicht
ist, ja, du hast schon recht. Wahrscheinlich bewegen wir uns also, auch ich meine, so wenn in einer alle sind vegan Bubble. Also,
ja.
Ich gehöre nicht dazu, aber ich stelle es auch schon fest, dass wenn man Leute einlädt, dass man anfängt zu sondieren. Einfach mehr so quasi, essen alle Fleisch? Oder
ja.
wie ist das bei euch?
Sie mit, essen sie noch basisch? Oder
ja, eben, also, ja, dort, das sind so die Momente, wo ich eben schon merke, ich komme dort noch sehr fest vom Bauernhof. Aha. Ich habe dort wirklich sehr pragmatische Einstellung. Also im Sinne von auch, also mein Vater ist immer so gewesen, der hat immer gesagt, wenn du Tiere hast, dann musst du auch in deinem eigenen Interesse schauen, dass es ihnen so gut wie irgend möglich geht. Und die Vorstellung, dass irgendwie Bauern früher quasi einfach Tiere wie Maschinen und so gehalten haben, also das hat bei den allerwenigsten gestummen, glaube ich, jetzt so von mir aus. Oder? Weil das ist ja auch etwas, du lebst schon mit diesen Tieren auch zusammen, du siehst auch, wie es ihnen geht.
Du hängst ja dann
irgendwann an denen. Weißt du, ich meine, wir zum Beispiel, wir haben alle unsere Lieblingskuh gehabt, oder?
Ja.
Und zum Beispiel meine hat lustigerweise immer Hörner gehabt, Rosi hat die geheissen, die hat riesige Hörner gehabt und jeder hat dann so seine Lieblingskuh. Rosa, ja, Rosi. Oder du hast irgendwie, zum Beispiel bei den Sauen ist es so, wenn eine Mutter zu wenig Zitzen hat, dann nachher können vielleicht nicht alle Säule saugen. Und die nicht saugen können, die sterben dann einfach. Das ist so eine natürliche Selektion. Und meine Mutter war zum Beispiel immer so, dass sie gesagt hat, das käme ihr also überhaupt nicht in Frage. Und
ist mit dem Schöppeli.
Mit dem Schöppeli. Wir haben immer die Säule geschöppelt. Und die Sauen sind so, also die sind super intelligent.
Ja.
Und sobald du eins anfängst zu schöppeln, baut das eine Beziehung auf zu dir. Und wenn du denen, dann eben meine Mutter hat natürlich allen Namen gegeben und so. Und das sind dann so die, weißt du, wo immer über den Steg rausgekumpelt sind, wenn du reinkommst und die auf dem Hofplatz hinterhergelaufen sind. Also sehr. Und trotzdem, am Schluss werden sie geschlachtet und sie werden gegessen. Und wir haben sie auch nur im Stall, weil sie am Schluss Nutztier sind. Mhm. Und das ist für mich, ich glaube, wenn du so aufwachst, du siehst den Widerspruch und du bist dir dem völlig bewusst und du findest auch nicht, dass Menschen alles recht haben, aber du schaust das wie so als gegeben an.
Genau, also das, so, da habe ich ja nichts, ich bin nicht gegen das Fleisch essen. Ich meine, mein Vater war Metzger. Und ich habe gemerkt, dass der eben Tiere eigentlich gerne hat. Also das ist, wo er schon lange pensioniert war und ich zwei Katzen hatte. Ich meine, wer mit diesen Katzen auf den Knien am Boden rumgerutscht ist und die gekrault hat, war mein Vater, der Metzger. Also das ist klar, Fleisch essen, da muss man Tiere töten, aber man kann irgendwie vorher noch schauen, dass sie nicht gequält werden, ein ganzes Leben lang.
Ja.
Das finde ich eben dann ein bisschen der Horror.
Ja.
Und ich muss dir eben etwas sagen, das wegen der Kühe, wegen der Lieblingskühe. Ich habe eben mal einen Beitrag gesehen, das war irgendwo am Fernsehen, ein Beitrag über einen Bauer oder eine Bäuerin, wo es nicht übers Herz gebracht hat, die Lieblingskuh jetzt einfach zu schlachten, weil sie eben alt war und eigentlich nichts mehr gebracht hat, wirtschaftlich. Und dann bin ich darauf gekommen, dass es im Tierschutzverein Weinfelder Bischofszell, die haben, glaube ich, mal mit einer Schulklasse irgendeine Arbeit gemacht oder sind eine Kuh besuchen und die haben sie nach einem Jahr glaube ich, wieder besuchen und dann hat es geheißen, ja, die wird jetzt aber gemetzelt.
Ja.
Und die haben die Kuh so gern gehabt. Und dann hat der Tierschutzverein, glaube ich, zusammen mit dieser Klasse, vielleicht stimmt nicht ganz alles, was ich sage, aber in etwa hat sich es, glaube ich, so zugetragen, haben dann so etwas gemacht, das heisst jetzt Pro Vacca. Das heisst, es gibt eine Art wie ein Altersheim für die Kühe, wo die Bäuerinnen und Bauern Tiere, die an ihnen gehangen sind, eben nicht einfach schlachten wollen, sondern die könnten, bis sie sterben, einfach sein. Und ja, das sind ja bei verschiedenen Bauern im Thurgau, in deinem Kanton.
Jawohl.
Und das ist ein Tierschutzverein, den ich hin und wieder mit einer kleinen Spende bedenke. Und das irgendwie finde ich das einfach eine rührende Geschichte.
Ja. Was ich eben super finde, ist, ich finde Widersprüchlichkeit eben etwas extrem Faszinierendes. Darum, ich wäre ganz eine schlechte Politikerin. Es gibt ja Leute, weißt, wo immer genau wissen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Und ich bin eher so, ich sehe das und ich sehe die Widersprüche, aber ich habe in mir selber nicht so den Drang, um alle diese Widersprüche aufzulösen.
Ja, weißt du, was ich meine? Du wärst aber eine wohltuende Politikerin. Es gibt wenig von denen. Die gibt es ja immer wieder. Ja, ich weiss, ich wäre ja auch unbrauchbar. Ich wäre nicht konkordanzfähig, oder? Das ist klar.
Ja, gut.
Das,
sicher,
das,
was? Du wärst eher.
Nein, das ist eine
dominanzfähig.
Nein, vielleicht in der Tendenz. Aber das wird dich jetzt viel gefragt, wieso haben Sie nicht mal gedacht, Sie gehen in die Politik oder so? Und ich denke, ich bin ja schon in der Politik, einfach ein bisschen auf eine andere Art. Nein, aber ich habe auch einen grossen Respekt. Ich habe Respekt vor Politikern. Grundsätzlich mal. Ja. Nicht von allen und aus Gründen nicht von allen. Aber einfach, dass sich jetzt heute ein Milizpolitiker dem widmet und den riesen Wusch da Papier liest und sich muss vorbereiten und in Kommissionen arbeiten.
Und nicht dann nachher noch in regelmäßigen Abständen Leute über den Weg laufen, und sagen, ihr zu Bern macht ihr eh nicht.
Ja, und Hassmails ertragen und so. Das müssen ja alle von links bis rechts. Ja. Da habe ich Respekt, wenn das einer macht. Aber selber will ich es auch nicht machen. Nein. Wirklich. Aber trotzdem, du bist auch schon angeguckt mit einer klaren Meinung, oder? Also Stichwort Kassel.
Ja.
Du hast, glaube ich, mal einen Bericht. Ist das eine Radioreportage über Kassel? Eine Tagi-Reportage. Okay. Du hast dich negativ über Kassel geäussert und dann hat es dort einen Shitstorm gegeben. Wobei, da hat man, glaube ich, noch nicht Shitstorm gesagt. Das ist, glaube ich, eine Weile her.
Ja. Nein, eigentlich ist es, ich habe mich nicht negativ geäussert. Ich habe geschrieben, was ist. Das ist ja immer die Beste.
Ja, das ist ja Blocher seine Sache.
Ja,
dass
genau,
man
so, genau.
Er sagt ja...
Man sollte schreiben, was ist. Was ist natürlich genau. Bullshit, oder? Weil für 20 Leute, die auf Kassel gehen, ist Kassel 20
sein,
Mal anders.
Das Sein ist jetzt halt einfach
genau, jeder ein bisschen anders. Genau, die Wahrheit gibt es nicht. Also gut, nein, aber ich bin dort auf das Kassel gegangen und... Was hätte ich sollen? Ich hätte sollen ein bisschen andere Reportagen schreiben über lustige Stadtführungen. Und die gibt es in verschiedenen deutschen Städten und das ist wirklich sehr spannend. Und dann bin ich dort hin und das Kassel ist jetzt wirklich einfach, Kassel hat auch ein bisschen Pech, muss ich sagen. Es war schlechtes Wetter gewesen. Nein, es war Scheisswetter gewesen. Dann bin ich in die Bahnhofstrasse gekommen und dort ist einfach, glaube ich, jedes zweite Geschäft ist irgendwie vernagelt gewesen oder verhängt oder von ich weiß auch nicht was. Und dann wirklich das Erste, was ich gesehen habe, ist ein Randständiger, der sich in einer Seelenruhe sein Gemächt richtet. Weißt du, so, oder? Und das habe ich geschrieben. So hat es angefangen, oder? Quasi wie ich
und jetzt
dann
haben Kassel das Gefühl gehabt, man werde hier angestellt, wie alle in der Öffentlichkeit würden dort ihr Gemächt richten.
Genau, das habe ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, das sei jetzt mein erster Eindruck gewesen. Aber was eigentlich das Problem war, und das habe ich wirklich, und dort bin ich total naiv gewesen, ich habe gemeint, Reisereportagen funktionieren so, dass man erzählt, was man wirklich erlebt hat und gesehen hat. Und ich habe erst nachher herausgefunden, dass Reisereportagen offenbar in vielen Medien so funktionieren, dass man die Reise zahlt bekommt von irgendeinem Reiseveranstalter, dass man sehr, sehr freundlich ist und wahnsinnig wohlwollend.
Das nennt man heute, Sponsored Content.
Genau, und ein schönes Foto dazu. Und dort, das habe ich zum Glück vielleicht auch dort noch nicht so ganz verstanden. Darum, small wonder, es war meine einzige Reisereportage gewesen, und bleiben. Aber das war wirklich schön gewesen. Also Kassel, es hat Kasseler Reisegruppen gehabt, die Reisen in die Schweiz abgesagt haben wegen mir. Also ich habe unsere Volkswirtschaft geschädigt in dem Moment. Und der Kassler, der Bürgermeister, ist nachher zu Dr. Peter Hartmeier kam, dort Dagi-Chefredakteur, und ist mit mir und noch ein paar, also irgendwie ganz viele wichtige Menschen und ich, wo ja sehr unwichtig war und nur einmal für den Dagi geschafft hat, mussten in ein schönes Restaurant miteinander gehen, Versöhnung essen.
Was hat es gegessen? Kasseler Schinken? Ist ja berühmt.
Ja, nein, ich weiss es nicht, du warst nach Zürich geschnetzelt. Also ich bin wirklich sehr klein mit Hut dort wieder rausgegangen. Aber am Schluss haben sich eigentlich alle wieder gern gehabt. Und ich habe vor allem, das war sehr schön, x Einladungen bekommen von Leuten aus Kassel, die gesagt haben, aus Gründen bin ich mal weggezogen aus Kassel, weil ich es nämlich ein bisschen ähnlich gesehen habe. Aber ich würde dich einladen, damit ich dir doch noch ein paar schöne Sachen
zeigen kann. Schöne Teil von Kassel, ja.
Genau,
ja.
Ich habe es bis heute nicht gemacht. Also das wäre jetzt noch etwas, was auf meiner Liste wäre, ja. Von Sachen, die ich mal noch machen muss.
Wir hatten ja auch unsere Lieblingsort gehabt, Schlieren. Oder? Der Mike hat ja mal auch eine Ferienreportage gemacht über Schlieren.
Haben die bei mir auch nie wollen, irgendwie?
Doch, dort hat es dann auch ein paar gegeben, die gefunden haben, das geht jetzt eigentlich nicht. Und dann ist es noch im Fernsehen gekommen. Und das Fernsehen ist ja uns alle. Und das Fernsehen darf ja nie schlecht über einem selber, sondern nur über die anderen berichten. Wir haben dann auch, der Running Gag für uns lange ist ja gewesen, Wiel-St. Gallen.
Eben, also ich meine, ja, gibt es ja heute noch Leute, wenn die sagen, ich komme von Wiel-St. Gallen, lachen alle anderen blöd.
Ja, das ist darum gewesen, weil der Nationalrat Reimann, der von dort ist, dann mal an der Arena gesagt hat, wie schlimm, dass das dort eben fängt ist, weil dort so viele Muslims anziehen und jetzt bauen sie noch eine Moschee und die Einheimischen, die wandern praktisch aus und das haben wir dann aufgenommen und haben immer wieder über das Wiel St. Gallen berichtet und haben aber Bilder aus Kabul und aus dem Libanon genommen und aus Jemen und weiss was und so. Und das ist wirklich ein Running Gag gewesen, aber da muss man sagen, die Gemeinde oder die Stadt Wiel St. Gallen hat auf eine sehr humorvolle Art reagiert dann irgendwann darauf. Sie haben nämlich dann vom Tourismusdirektor, der es dort hatte, der hat die Idee gehabt, die haben zum ersten Mal das Amt vom Botschafter der Stadt Wiel geschaffen und mir das verliehen.
Ach,
und das hat eine Übergabe gegeben und das ist sehr witzig gewesen. Und in den Medien ist natürlich dann das gekommen, wo natürlich muss kommen, und sagen, die Stadt reagiert mit Humor. Das habe ich auch immer im übertragenen Sinn auch unseren Gästen in der Sendung gesagt, also Politiker vor allem, dass ich gesagt habe, zeigt ein bisschen Selbstironie. Macht mal einen Witz über eure Partei oder erzählt mal, was ihr für einen Scheiss-Vorstoss gemacht habt im Parlament. Das kommt bei den Leuten nämlich gut an. Es hockt nicht immer da und sagt, wie grossartig ihr seid und wie recht ihr immer gehabt habt. Es wäre eigentlich ein ganz einfaches Mittel, ein bisschen Selbstironie zeigen. Ist cool.
Aber ist auch mal schwierig, oder?
Ja, für viele also ist es sehr schwierig.
Politiker, oder? Wie sie sind sich ja sonst eben immer das Gegenteil gewöhnt.
Ja, und sie merken nicht, dass wenn sie das machen würden, dass sie eigentlich mit dem würden punkten.
Ja. Gut, vielen. Eben, also kann ich sagen, Politiker aus der Ostschweiz lernen es relativ schnell. Rein wegen dem Dialekt. Weil das ist einfach etwas, also wenn du dort keine Selbstironie hast, dann kannst du die Gacko verschiessen.
Wobei, ich finde ja eigentlich, das finde ich ja eben nicht, ich weiss, es wird immer Witz gemacht über den Dialekt. Aber alle aus der Ostschweiz, wenn sie dann einmal Hochdeutsch reden, tönen es unglaublich 100'000 Mal viel besser als ein Zürcher oder ein Berner. Weil sie haben das helle A.
Wir sollten eigentlich auf Deutschland vielleicht
Ich habe mich der Harry Hasler redet ja auch Thurgauer.
Du hast dich auch noch über die Ostschweizer lustig gemacht.
Der hat einen Mix, das ist dann der Thurgauer, der Weinfelder, der in Schwammendingen wohnt. Und der hat immer noch das helle A gehabt, aber der Duktus so vom,
ist
Zürich, ja, schon Zürich gewesen.
Dort, wo es die grossen Parkplätze
genau.
gibt.
Und der Harry Hasler hat immer gemeint, er rede schon Zürich-Deutsch und er hat gemeint, er wohne mitten im Zentrum von Zürich.
Eigentlich ist das ja die echte Schweiz. Wir haben hier bei SRF3 haben wir mal eine Sendung gemacht, Aglo, hat die geheissen, weil die meisten Leute in der Schweiz, die wohnen ja nicht auf irgendwelchen Alpen oder so, wie wir das vielleicht gerne hätten, sondern die meisten Leute wohnen in der Aglo.
Ja, wohnen auch nicht im Zentrum der Stadt, wo es die teuren Wohnungen gibt.
Nein, natürlich kannst du das ja auch nicht leisten, ja. Oder? Also eigentlich sind wir Schweizer eine Aglo-Bevölkerung, aber lustigerweise im Kopf haben wir immer noch das Gefühl, wir sagen eben eigentlich irgendwie alles...
Kosmopoliten. Wir sind eigentlich New York, London, Tokio...
Doch noch, weißt du, noch ein bisschen Bauernstämmung. Eins von beidem, irgendwo. Aber eigentlich sind wir alle so ein bisschen in der Mitte, nämlich ein bisschen in der Aglo. Und ich finde, es ist einfach auch überhaupt nichts Schlimmes. Oder? Völlig entspannt euch. Ich schätze es immer sehr in der Aglo, weil es hat dort immer genug blaue Zonen für mich. Weil ich komme vom Land, oder? Ich fahre tatsächlich noch Auto. Also ich bin in dem Sinn eh noch Aglo, weder Kosmopolit.
Du bist ja auch mal Thurgauerin des Jahres geworden.
Du meinst, weil ich so gut Auto fahre?
Ich weiss nicht, warum. Hätte ich gesagt Miss Thurgau. Nein, natürlich nicht. Nein, aber Thurgauerin des Jahres.
Wir haben keine Miss Thurgau, wir haben eine Äpfelkönigin.
Oh.
Das ist ja... gell?
Yeah, nicht ja, von Königin.
Ja. Das hast du nicht. Jetzt, aber das ist jetzt etwas Herziges. Das finde ich jetzt etwas Sinnvolles.
Die das hättest du allem... werden mal, gell? Da ich merke ich... jetzt gerade ein ja, bisschen, das ist etwas, was du noch erreichen willst. Das ist eine
Chance, die ja, ich in meinem Leben will.
Wieso? Das kannst du doch immer noch.
Nein, ich bin schon zu alt, muss ich sagen. Ach, Konkurrenz ist hart.
Äpfel. Aber ist das jung, Äpfel?
Etwas, ja, etwas verstehen von Äpfel vor allem auch. Und da finde ich jetzt mal noch etwas Sinnvolles, oder? Also, weil Äpfel ist ein schönes, grosses Thema, da kann man sich schon ein bisschen vertiefen.
Es wäre dann bei dir auch ein Bogen wieder zurück zu der Landwirtschaft, weißt du?
Meinst
du? Dass ja, du am Ende ja, von deinem Leben noch die Äpfelkönigin wirst.
Weißt du, vielleicht gibt es dann irgendwie so, wie heissen die, weißt du, so Golden Ages, statt genau, wie heissen die, Golden gibt es ja die Äpfel.
Ja,
oder?
Genau.
Dann
gibt's
genau, quasi Golden Äpfel, Äpfelköniginnen.
Ja, und wenn du dann eben ganz alt bist, dann und Äpfelkönig mit
den dann komme ich vielleicht... auf die Hurde, weißt du, dort,
ja,
die Hurde,
genau, dann wärst du Äpfelhex. Du wärst Äpfelhex vom Kanton Thurgau.
Ja, genau. Nein, weißt du, wirklich so wie so ein schrumpfiger Äpfel liege ich dort, gerade neben den Herdöpfel und neben den Randen liege ich dort auf dieser Hurde. Ja, nein, ich freue mich aber wirklich darauf, bis ich dann so richtig schön schrumpflig bin.
Echt?
Ja, es nimmt mich sehr wunder.
Also, du freust dich, dass du schrumpflig wirst?
Ja, ich will irgendwann, mein Lebensziel ist ja, dass ich so eine bösartige, alte Frau werde, die immer so aus dem Fenster schaut und allen, weißt du, so, ja, hinterher genau, sackert. Ich sehe da ein gewisses Potenzial, das ich, ja, ich noch nicht ausgeschöpft habe.
Ja, ja, ich bin da jetzt eben an der Schwelle von dem Alter, weißt du, dass ich das so werde. Ich behaupte ja immer, ich
schon gehe, bösartig.
Ja, ich gehe sicher immer also um 12 Uhr einkaufen und hier bei der Kasse stehen mit so etwas leicht Überflüssigem oder Gemüse, das ich nicht gewogen habe. Wo dann oh, alle, die ja, ja, schnell Mittagszeit haben, der Rentner noch, weißt du, der noch mal das Zeug wegen muss, bis es weitergeht und so. Es gibt so gewisse Bösartigkeiten, die man im Alter gut ausleben kann.
Ja, aber so, ja, so alt bist du es auch noch nicht.
Nein, noch nicht ganz, okay, das ist klar. Nein, ich mache ja immer noch Podcasts da. Übrigens, hörst du deine Sendung, die du machst, hörst du die nachher?
Ja,
oder schauen
also schauen sowieso, ja, schauen ja, sowieso.
Aber das ist hart, gell?
Das ist
also bei mir ist das härteste
ja, ja, also das sind die Momente, wo man sich ja immer schwört, dass man vielleicht doch mal noch etwas Sinnvolles und Anständiges macht, etwas, wo man vielleicht auch kann.
Geht mir genau
ja,
gleich.
Ja,
aber also das härteste ist auch immer gewesen, nach der Sendung. Vor allem auch, weil, gut, die Spieler, die Videos, die hat man ja schon kennt, aber der Tag und die Moderation, das konnte ich nur allein können. Ich musste ja schauen nachher, weil du hast ein bisschen schauen, du hast ja zum Teil gar nicht mehr gewusst, was haben wir überhaupt, über was haben wir geredet. Mhm. Und dann habe ich mich selber im Fernsehen beobachtet, daheim allein, und habe mich beschimpft. Ja. Jetzt wirklich im Ernst, ja, wieso schaust du jetzt da drin? Wieso kannst du jetzt mit den Lippen wieder so saublöd machen? Wieso hörst du nicht einfach einmal zu? Wieso machst du mit den Händen wieder so? Wieso lachst du ja, so saublöd? Ja. Das sind alles so die Sachen. Das ist eigentlich unglaublich, das war das Härteste von der Sendung.
Ja. Nein, aber das ist schon so. Also darum auch, ich finde, ich kann zum Beispiel nicht meine Sendungen mit anderen Leuten schauen.
Eben,
das geht
ich auch.
Nicht.
Eben, genau,
also weil
das
ich tue es so saublöd und das stimmt wirklich. Also, physisch, oder ich muss irgendwie mir irgendwelche Küsse vors Gesicht haben, weil ich mich so schäme. Also und wirklich körperlich ja, schäme.
Ist genau das.
Oder die anderen Leute sehen es ja gar nicht. Also es gibt schon natürlich schon Leute, die mich jetzt vielleicht nicht gut finden, aber es ist ganz etwas anderes, eben, wenn ich es dann selber schaue, weil ich weiß nicht recht, wie, was man da irgendwie sieht oder meint.
Und trotzdem sehen, haben wir ja beide die Kutzbäume, machen immer weitere Sendungen nachher.
Ja,
oder? Wir
unbelehrbar
das.
Ja, unbelehrbar. Oder man kann genau, es für ja, sonst nichts brauchen, oder? Ja, da können ja, sie auch noch sein. Nein, es gibt natürlich
auch jetzt in dem Fall, jetzt da bei dieser Sendung, oder? Ich meine, das ist auch unbelehrbar. Ich meine, jetzt haben wir die, das war ein tolles Gespräch. Ich höre es wegen dir und ich bin gespannt, eben, ob es wieder etwas aufgenommen hat. Also wenn es wieder so einen Mikrofonfehler hat, das werden wir jetzt dann feststellen, dann tun wir einfach zum dritten Mal so ein Gespräch für einen Monat. Also mir würde es gefallen, ich hätte Spass, ich hoffe du auch.
Ich käme auch noch mal, vielleicht würde ich dann sogar noch ein bisschen besser tönen. Jetzt brauche ich wirklich langsam ein Nas.
Okay. Ja, das mache ich auch. Und ich muss schon lange husten. Ich muss schon lange husten, ich habe mich zusammengerissen. Also wir hören auf. Mona, danke für das tolle Gespräch.
Danke dir vielmals, hat Spass gemacht.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.